Wenn man sich die Liste der Bücher anschaut, auf dem der Name Franz Hobel gedruckt ist, blickt man noch einmal genau in die Autorenbiografie. Geboren 1967 im österreichischen Vöcklabruck. Nein, dieser Schriftsteller ist nicht mal 50 Jahre alt und sein Werk umfasst trotzdem so viele Publikationen, dass man meinen könnte, unter dem Künstlernamen würde eine Literaturkohorte arbeiten, aber dem ist nicht so. Franz Hobel, der mit bürgerlichem Namen Franz Stephan Griebel heißt, ist schlichtweg ein, ja man könnte sagen, manischer Autor, der zudem äußerst vielseitig ist. Er schreibt wüste Satiren auf sein Heimatland, veröffentlicht Trash-Krimis, bringt Gedichtbände heraus, parodiert erotische Literatur, taucht ein in die Geschichte der Groteske, versteht sich bei allem schrägen Humor, aber vor allem als Humanist, ohne dabei ins Moralinsaure abzudriften. Dabei scheint Franz Hobel mit jedem Buch mehr zu riskieren, als viele Leser und auch Kritiker ertragen können. Tatsache ist, der umstrittene Autor unterhält ein breites Publikum und hat für sein Werk zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten, etwa den Ingeborg-Bachmann-Preis, die Brecht-Medaille und den Arthur-Schnitzler-Preis. Und jetzt ist im Tschollner Verlag sein neuer Roman erschienen, nämlich Das Floß der Medusa. Ein Text, mit dem sich Franz Hobel noch einmal neu erfunden hat und sich trotzdem treu geblieben ist. Ich freue mich sehr, den Autor nun im Studio des österreichischen Rundfunks in Wien zu begrüßen. Guten Tag, Herr Franz Hobel. Wobei ist bei dieser Anrede das förmliche Herr überhaupt sinnvoll? Sollte ich besser sagen, guten Tag, Franz Hobel?
Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Das werde ich immer wieder gefragt, Herr Franz Hobel oder nicht, Herr, ich habe keine Ahnung, wie würden Sie es bei Novalis halten zum Beispiel oder bei Klabund, ich weiß es nicht, manche sagen Herr Franz Hobel, andere sagen nur Franz Hobel, mir ist am liebsten lieber Franz Hobel, weil ich bin ja lieber Mensch.
Also, lieber Franz Hobel, beginnen wir doch gleich mit Ihrem 589 Seiten starken neuen Roman, Das Floß der Medusa. Es geht um eine wahre Geschichte, nämlich um eine Schiffstragödie, die sich Anfang Juli 1816 vor der westafrikanischen Küste zugetragen hat. Die Medusa, eine französische Fregatte mit rund 400 Menschen an Bord, war auf eine Sandbank aufgelaufen und steckte fest. Wie ist es überhaupt zu diesem nautischen Desaster gekommen?
Also nicht unverantwortlich war natürlich der Kapitän. Man muss sich vorstellen, 1816 ist gerade die Monarchie wieder eingeführt worden in Frankreich. Also der neue König, Ludwig XVIII., hat eine Reihe von Monarchisten aus dem Exil zurückgeholt, hat die teilweise mit sehr hohen Posten besetzt. Der Kapitän von dieser Flotte, es war eigentlich eine aus vier Schiffen bestehende Flotte, bei der die Medusa das Flaggschiff war, Deschaumarais hieß dieser Kapitän, hat überhaupt noch nie ein Schiff befehligt gehabt, war 20 Jahre lang im Exil, war, bevor er berufen worden ist für diese Kommandatur, Zolloffizier irgendwo im Landesinneren, hat also von Schiffsfahrt eigentlich nicht sehr viel Ahnung gehabt. Die einzige Beziehung, die er hatte, dass einer seiner Onkel einmal General dieser französischen Armee gewesen ist. Der war sehr erfolgreich, aber er selber war ein völliger Laie auf diesem Gebiet. Also er war relativ unfähig und deswegen ist er mitverantwortlich, dass man einerseits die Begleitschiffe verloren hat und dann wahrscheinlich auch sich vernavigiert hat. Die Kartografie war zu diesem Zeitpunkt vor der Küste Afrikas auch noch nicht besonders, muss man auch dazu sagen. Und er halt dann einfach auf diese Sandbank aufgelaufen ist. Aber vor allem auch, dass diese ganze Rettungsaktion, die dann stattfand, sehr dilettantisch gewesen ist. Und die mussten halt dann auch sehr viele Leute mit ihrem Leben bezahlen.
Zunächst einmal war es ja auch so, dass er gar nicht auf sein Team, würde man heute sagen, auf seine Mannschaft gehört hatte. Denn es gab ja doch einige, die ihn kritisiert haben und gesagt haben, du musst deinen Kurs ändern.
Alle drei Offiziere waren Bonapartisten, denen hat er misstraut als Monarchist. Und jetzt hat er einen Freund, der ein noch größerer Dilettant war als er selbst, der mit Nautik überhaupt nichts zu tun hatte, dem vertraut und hat sich auf den verlassen. Und deswegen ist es eigentlich dazu gekommen, dass man auf diese Sandbank aufgelaufen ist. Man hat dann einige Rettungsversuche gestartet, das fand ich ganz interessant. Also Warpen heißt das. Man versucht einen Anker auf ein kleines, aus Fässern bestehendes Floß zu lassen, diesen Anker rauszuziehen, mit diesem Anker dann das Schiff herauszuwinden. Das ist beim ersten Mal nicht geglückt, beim zweiten Mal ist es geglückt und genau in dem Moment, wo man eigentlich wieder frei war, ist blöderweise eine große Welle angekommen und hat das Schiff noch stärker zurück auf die Sandbank geworfen.
Und das hat alles nicht funktioniert. Und dann war klar, man muss dieses Schiff verlassen, vor allem, weil das Schiff umzukippen drohte. Nur dummerweise gab es nicht genug Rettungsboote. Was geschah dann?
Ja, es gab nur für ungefähr 200, 250 Menschen Platz in Rettungsbooten. Für die restlichen hat man ein Floß gezimmert aus Teilen des Mastes, teilweise auch aus der Ladung. Das Floß war 20 Meter lang, 7 Meter breit, war nicht, wie man sich herkömmlich ein Floß vorstellt, sondern es war eher so ein Gitter. Also es gab viele Zwischenräume in diesem Floß. Und da hat man jetzt 150 Menschen aufgestellt und hat denen gesagt, liebe Freunde, wir ziehen euch an Land, wir haben diese Rettungsboote, wir machen das. Die Menschen auf dem Floß standen sofort hüfthoch im Meerwasser. Also man muss sich vorstellen, das war schon eher schmerzhaft. Trotzdem haben die das sehr ruhig, sehr stoisch und gefasst hingenommen, weil sie angenommen haben, sie werden gerettet werden. Sehr schnell hat man aber erkannt, dass dieses An-Land-Ziehen des Floßes nicht funktioniert. Und man hat halt dann das Rettungsseil gekappt, nach wenigen Stunden eigentlich, und hat die Menschen auf dem Floß ihrem Schicksal überlassen, ist davon ausgegangen, dass die das sicher nicht überleben und hat auch nicht damit gerechnet, dass es Überlebende gibt. Aber nach 2 Wochen hat man dann doch von diesen 150 15 gefunden, die das tatsächlich überstanden haben.
Ihr Roman, Das Floß der Medusa, setzt nun ein, als der Kapitän eines anderen Schiffes, nämlich der Argus, eben dieses 20 Meter lange Floß mit 15 ausgemergelten Gestalten im Meer entdeckt. Das waren die Überlebenden, von denen Sie gerade gesprochen haben. Was war da in der Zwischenzeit geschehen?
Es war wahrscheinlich alles geschehen, was irgendwie so an die Grenzen der menschlichen Existenz geht, was man sich nur vorstellen kann. Es gab Massaker, es gab Vergewaltigungen, es gab Kannibalismus. Relativ bald, eigentlich nach 3 Tagen, hat man begonnen, die erste Leiche aufzuessen. Was für mich das nicht so Erschreckende war, das erschreckendste Moment war für mich eigentlich so nach 7, 8, 9 Tagen die Entscheidung, Geschwächte, und es waren doch, glaube ich, 13, ins Wasser zu werfen, um dadurch die eigene Überlebenschance um 1, 2 Tage oder 4 Tage oder so zu verlängern. Man hatte sehr wenige Vorräte, die in diesen Aufständen und Massakern, die stattgefunden haben, hat man teilweise die Wein- und Wasserfässer, waren auch nicht viel vernichtet, also man hat wirklich nur ganz knappe Rationen gehabt, musste auch Urin trinken, um irgendwie Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Aber dieser Moment, wo man dann sagt, gut, die jetzt nicht mehr aufstehen können, die werfen wir ins Wasser, damit wir selber ein bisschen größere Chance haben, das finde ich eigentlich moralisch so den entscheidenden Knackpunkt fast.
Die Geschichte der Medusa ist so ungeheuerlich, und Sie haben das ja gerade eben auch schon erzählt, dass man sich fragt, dass dieser Stoff nicht längst zu einem Roman verarbeitet wurde. Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen?
Ja, mir hat ein Theaterdirektor davon erzählt und ich habe diese Geschichte gehört, wusste auch, es gibt diesen Bericht von 2 Überlebenden, Savigny und Correa, und habe mir das besorgt, habe das gelesen und wusste sofort, das ist mein Stoff, da muss ich drüber arbeiten. Das ist eine Chance für mich auch als Schriftsteller, weil man so einen Stoff vielleicht nur einmal im Leben bekommt. Eine historisch so detailliert überlieferte Geschichte, die auch aufgrund dieser Schiffskatastrophe, man denkt irgendwie an die Flüchtlinge im Mittelmeer und so weiter, sehr zeitgemäß ist und unglaublich viel beinhaltet und bietet und eigentlich noch brach liegt, noch unverarbeitet ist. Es gibt das sehr berühmte Bild von Theodor Géricault, das hängt im Louvre. Dann gibt es eine Oper von Hans-Peter Henze. Das Bild von Géricault ist irgendwie, hat vielen bildenden Künstlern als Vorbild gedient. Da sind einzelne Motive immer wieder aufgegriffen worden, auch in der Werbung, auch im Asterix gibt es dieses Bild einmal. Aber als Erzählung, also eine große Narration dieser Geschichte, das ist bislang ausständig geblieben und deswegen hat mich das natürlich sehr gefreut. Ich wollte eigentlich auch 2016 rauskommen, habe ungefähr 2013, 2014 von der Geschichte erfahren, habe mir gedacht, wenn ich mich jetzt wirklich...
Zum Jubiläum passend sozusagen.
War natürlich mein Gedanke und weil ich auch gefürchtet habe, dass es wahrscheinlich 3, 4, 5 Romane geben wird, weil dieser Stoff so brach liegt. Ich bin mir irgendwie vorgekommen wie ein Erfinder, der durch die Welt geht und irgendwie überzeugt ist, dass die Erfindung so offensichtlich ist, dass jeder andere sie auch erfinden muss. Und aber sie noch nicht anmelden darf am Patentamt. Und es ist aber erstaunlicherweise, hat es keinen anderen Roman gegeben zum Jubiläum voriges Jahr. Und jetzt hat es irgendwie nichts gemacht und hatte ich eigentlich ein halbes Jahr länger Zeit, mich dann irgendwie mit dem Stoff zu beschäftigen, den Schluss noch einmal zu überarbeiten, auch in den Senegal zu fahren, auch nach Frankreich zu fahren, mal diese Örtlichkeiten anzusehen. Und das ist jetzt für das Buch sicher nicht schlecht gewesen, glaube ich.
Sie haben ja schon gesagt, dass man die Fakten kennt, man hat diese Berichte, Sie haben sogar die Orte, die Schauplätze besucht. Worin bestand nun die schriftstellerische Herausforderung, diesen Stoff tatsächlich in einen Romantext zu verwandeln?
Also ich habe zuerst einmal gemerkt, ich weiß sehr wenig davon, wie eine Seereise zu Beginn des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat. Also ich musste sehr viel recherchieren, weil ich wusste nicht, was haben die gegessen, wie haben die geschlafen, wie haben die Toiletten ausgesehen, wie hat ungefähr der Tagesablauf ausgesehen. Und dann wollte ich natürlich auch die Geschichte so erzählen, es ist eben wirklich eine heftige Geschichte, eine Geschichte, die einen auch runterzieht irgendwo, die wirft sehr viele Fragen auf, dass man nicht als Leser sofort sagt, das ist mir zu grauslich, da steige ich aus, das will ich mir nicht antun. Also ich wollte schon diesen, ich nenne es immer Schwiegermutter-Test bestehen, also dass auch ältere Damen, die halt doch das Hauptpublikum sind, dass die da auch durchkommen, dass die das auch lesen können.
Bis zum Kannibalismus.
Bis zum Kannibalismus und auch darüber, dass die auch daran ein Vergnügen finden. Und das ist halt irgendwie, also ich neige sowieso dazu, immer auch Grotesken zu sehen, also es ist auch ein bisschen dem Leser auch schmackhaft zu machen, es auch vergnüglich zu machen, dass man da auch drüber kommt. Das war wahrscheinlich meine Hauptaufgabe. Und ursprünglich habe ich versucht, ich habe sehr viel Romantiker gelesen, ich habe ein bisschen versucht, diesen Stil der Zeit zu imitieren, habe dann sehr schnell gemerkt, es wirkt irgendwie zu verschraubt, zu verschroben, die Sätze sind zu lang, das hat irgendwie keinen Fluss. Dann hat sich die Perspektive gewandelt und habe ich mich selbst als Erzähler im 21. Jahrhundert sitzend eingeführt, der das immer wieder auch ein bisschen durchschimmern lässt, nicht zu ostentativ macht, aber man merkt schon, der Erzähler ist ein heutiger Mensch und dann gibt es daneben aber auch Innenperspektiven, innere Monologe und so weiter, um so eine Gesamtheit der Erzählung zu bewerkstelligen und das war für mich dann die einzig mögliche Erzählweise eigentlich.
Und das hat mich überzeugt, weil der Erzähler, der im Hier und Jetzt verortet ist, zeigt uns nämlich, ohne dass er das vielleicht direkt ausformuliert, dass wir es mit einer Geschichte zu tun haben, die uns alle angeht. Und ich habe mich natürlich ständig gefragt bei dem großen Figurentableau, was ist hier historisch verbrieft? Ich habe die Quellen ja im Gegensatz zu Ihnen nicht studiert. Und was haben Sie erfunden? Stimmt das alles, was Sie da erzählen?
Also es stimmt sehr, sehr, sehr viel. Das muss ich schon sagen. Aber es stimmt nicht alles. Also ich habe eine Figur erfunden, den Viktor Eisen. Das ist ein Schiffsjunge, aus dessen Perspektive sehr viel erzählt wird, um einfach ein paar Freiräume zu haben. Also nur die historische Geschichte zu erzählen. Ich bin ja kein Historiker. Das war jetzt nicht meine Aufgabe. Und ich denke auch Schiller bei der Johanna von Orleans hat auch sehr viel dazu erfunden. Also das ist schon eine Möglichkeit, die man als Schriftsteller hat. Aber sehr viele der Szenen, die vorkommen, auch auf der Schiffsreise nicht. Also zum Beispiel die Äquatortaufe. Man hat zwar nicht den Äquator passiert, nur den Wendekreis, hat trotzdem eine Äquatortaufe gemacht. Das sind so derbe Spielchen, die man mit Menschen macht, die zum ersten Mal den Äquator passieren. Das ist auf Schiffen, glaube ich, habe ich mir sagen lassen, nach wie vor gang und gäbe. Aber vor 200 Jahren war es um einiges deftiger und brutaler wie heute. Das hat man tatsächlich gemacht. Die Versuche, wie man das Schiff frei bekommt, dass man die Kanonen, es gab sehr schwere Kanonen an Bord, wenn man die ins Wasser oder ins Meer geworfen hätte, hätte man sich wesentlich leichter getan, dass man das Schiff wieder frei bekommt. Aber
das haben sie nicht gemacht, aus nationalistischen Gründen.
Weil die Kanonen dem König gehört haben, ja genau.
Aus monarchistischen Gründen. Und weil sie ja letztlich auch diesen imperialistischen Gedanken hatten, wenn sie dann da ankommen, auf jeden Fall auch gut bewaffnet zu sein. Das ist so die eine Thematik, dass verschiedene Ideologien im Wettstreit liegen und dazu führen, dass alles in einer Katastrophe endet. Auf der anderen Seite, das haben Sie auch schon angedeutet, gibt es indirekte oder direkte Bezüge zur heutigen Flüchtlingskrise, nur eben ganz anders, weil da Westeuropäer auf der Flucht sind und gehen Afrika segeln bzw. schippern. Können Sie mal beschreiben, in welcher Weise diese historische Tragödie tatsächlich etwas mit unseren heutigen Flüchtlingsdramen zu tun hat?
Ja, es ist einfach eine Schiffskatastrophe und es sind halt im Gegensatz zur heutigen Situation sind es Kolonialisten, die eigentlich der Kolonie im Senegal die Zivilisation bringen wollten. Es war auch ein Priester an Bord, es gab Arbeiter an Bord, also Techniker, Wissenschaftler und heute ist es ja umgekehrt, dass quasi die Flüchtlinge ihr Leben halt nach Europa bringen wollen. Aber ganz automatisch sieht man irgendwie eine Verbindung. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, vor 10 Jahren zum ersten Mal von diesen Katastrophen, die sich da im Mittelmeer jährlich ereignen, erfahren. Und ich war total erschüttert, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass damals waren es 3000 Leute, für das Jahr 2016 schätzt man 5000 Menschen, die ertrunken sind im Mittelmeer. Das sind einfach ganz ungeheure Zahlen. Man hat mir auch gesagt, dass die Friedhöfe von so kleinen Dörfern im Mittelmeer teilweise überfüllt sind, dass die dafür Zuständigen gar nicht mehr wissen, wohin mit den Leichen, dass Fischer an den Küsten teilweise Kadaver, also menschliche Leichen, in ihren Netzen finden, massenhaft, dass auch Fischer, die denen helfen wollen, also man weiß ja um diese komischen Bootskonstrukte, mit denen die da versuchen, dieses Meer zu überqueren, dass die teilweise ihre Fischerlizenz verlieren, dass man ihre Boote zerschlägt. Also es ist ungeheuerlich und eine große Schmach, glaube ich, für unsere westliche Zivilisation, dafür, dass wir das zulassen, was da seit über 10 Jahren im Mittelmeer passiert. Und umgekehrt jetzt, was die Romangeschichte anlangt, war es natürlich auch eine große Schmach, damals vor allem für die französische Nation, dass so eine Katastrophe einerseits überhaupt passiert und andererseits, dass man das dann auch vertuschen wollte, wie man dann auch mit den Überlebenden umgegangen ist, die man ja überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise geehrt hat, sondern man hat ihnen sofort mitgeteilt, also ihr braucht sich überhaupt nichts erwarten von der Armee, ihr bekommt weder eine Leibrente noch einen Orden noch irgendwas, ihr könnt irgendwie verschwinden und wir wollen euch nie wieder sehen und es ist eigentlich blöd, dass ihr überlebt habt, so ungefähr. Und da sehe ich schon ein paar Zusammenhänge.
Wenn man sich die Zusammensetzung der Passagiere ansieht, so hat man den Eindruck, dass das in gewisser Weise Europa im Kleinen ist. Und wenn man das jetzt wieder spiegelbildlich auf die aktuelle Flüchtlingskrise anwendet, dann hat man den Eindruck, da gibt es dann noch weitere Parallelen, die etwas damit zu tun haben, dass der humane Kitt, der uns alle zusammenhält, eben dann auseinanderbricht, wenn es zu Notsituationen kommt. In der höchsten Not, das hat Alexander Kluge mal gesagt, ist der Mittelweg der Tod. Bei Ihnen lernt man in Ihrem Roman, dass das nicht so ist, sondern die blanke Rücksichtslosigkeit und das Fehlen jeder Moral der Tod bedeutet. Hätten denn bei der Schiffskatastrophe der Medusa mehr Menschen gerettet werden können, wenn die Menschen zusammengehalten hätten?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Beispiele von ähnlichen Katastrophen oder ähnlichen Schiffsunglücken, wo der Kapitän viel besonnener reagiert hat und halt dann mal entweder die Passagiere etappenweise an die Küste bringt oder man nur ein Boot vorausschickt, das dann Hilfe holt. Also da hätte es schon einige Möglichkeiten gegeben, weil das Wrack der Medusa hat ja sehr lange bestanden, bevor es auseinandergebrochen ist. Also man hat ja nach 52 Tagen dann immer noch, also 17 Menschen sind an Bord geblieben, die haben sich geweigert, sowohl auf das Floß zu gehen, als auch in eines der Rettungsboote und von denen, die sind dann später schon ins Meer gegangen, aber da haben auch 3 überlebt, nach 53 Tagen eben, wie gesagt. Und da hätte es sicher andere Möglichkeiten gegeben. Der Kapitän war auch nicht der Letzte, der das Schiff verlassen hat, sondern wollte doch als einer der Ersten seine eigene Haut retten.
Man hat sich damit natürlich auch strafbar gemacht. Was man bei der ganzen Geschichte auch lernt, ist, wie wirkungsmächtig Klassenverhältnisse waren und auch sind. Wer von hohem Rang ist, kommt auch in so einer Katastrophe irgendwie durch. Der Kapitän hat nämlich seine Haut gerettet. Was lernen wir daraus für heutige Krisen hinsichtlich der Klassenverhältnisse?
Das ist eine schwierige Frage. Was mich sehr erschüttert hat oder immer wieder erschüttert, ist halt, wie die Obrigkeit mit niederen Klassen umgegangen ist. Also wenn man sich so eine Geschichte der Folter ansieht, wie unglaublich brutal und menschenverachtend man mit Angehörigen der unteren Klasse umgegangen ist, wenn sie irgendwas gestohlen haben oder irgendwie sich irgendeines Verbrechens schuldig gemacht haben. 50 Jahre vor der Floßkatastrophe, also Mitte des 18. Jahrhunderts, hat man doch in Frankreich einen Königsattentäter gevierteilt auf eine unvorstellbar brutale Art und Weise. Und da ist jetzt, glaube ich, durch die Aufklärung, durch den Humanismus doch einiges, auch durch das Bestreben der Kunst natürlich, einiges weitergegangen. Und wir haben ein bisschen, zumindest wir in der ersten Welt, haben ein bisschen mehr Menschenachtung, was eben dann wieder umgekehrt auf die Menschen in Krisengebieten, auf die Flüchtlinge auch teilweise ja nicht angewendet wird. Also man ertappt sich ja selbst hin und wieder, dass man so das Gefühl hat, na gut, sind wieder 300 ertrunken. Aber irgendwie, das Gewicht so eines Lebens von so einem Flüchtling wird anders gesehen wie das Leben, wenn irgendein deutscher Tourist stirbt, sage ich einmal. Wenn der erschossen wird, dann hat man viel mehr Nachrichten, wie wenn da 100 Flüchtlinge ertrinken. Und da gibt es, glaube ich, schon noch ein Messen mit zweierlei Maß.
Mein Eindruck ist, dass mit diesem Roman der Schriftsteller Franz Hobel zu sich selbst kommt. Sie können aus der Fülle der Seefahrt, Fachtermini und der Vielzahl von poetischen Meeresmetaphern schöpfen. Sie haben das vorhin nur leise angedeutet, das muss man wirklich nachlesen. Sie können das Elend der menschlichen Existenz erzählen, lustige und lächerliche Seiten beschreiben. Sie entfalten ein rasantes Geschichtspanorama mit aktuellen Bezügen. Und sie können zeigen, was passiert, wenn der Humanismus eben aufgegeben wird, ohne den moralischen Zeigefinger zu heben. Inwieweit ist dieser Text denn jetzt auch für Sie persönlich ein Wendepunkt in Ihrem literarischen Werk, sagen wir mal?
Naja, Wendepunkt würde ich es nicht bezeichnen, aber es ist, sagen wir mal so, ich habe mich während meines ganzen Schriftstellerlebens eigentlich immer an Österreich abgearbeitet oder Österreich, das österreichische Idiom, sehr viele dieser österreichischen Dialektausdrücke und so weiter oder auch diese österreichische Literaturtradition von Nestroy bis Bernhard, das hat für mich immer eine große Rolle gespielt und bei diesem Text zum ersten Mal bin ich irgendwie darüber hinausgekommen, ist mir vorgekommen, es ist so wie ein Wanderer, der halt irgendwie immer in den Alpen rummarschiert und irgendwann einmal zeigt ihm jemand den Kilimandscharo oder den Mount Everest. Und das ist natürlich, als Bergsteiger muss man darauf. Und das ist woanders angesiedelt, das ist eine andere Herausforderung. Ich habe schon gemerkt beim Schreiben, es ist etwas anderes. Es ist eine Expedition auch in Gebiete, in die ich mich bis dahin in der Intensität wahrscheinlich nicht vorgewagt habe. Und man weiß ja dann als Schriftsteller nie, ob man das schafft, ob man da wieder zurückkommt.
Vielleicht muss man das auch gar nicht. Vielleicht können Sie einfach Österreich mal Österreich sein lassen. Ich zum Beispiel habe als Leser große Freude gehabt bei, dass jetzt mal Österreich, man sind so besonders liebt oder wie Thomas Bernhard, besondere Hass-Tiraden, weil man das Land natürlich besonders liebt, loslässt. Im Grunde genommen fand ich das einen Riesenschritt und wahrscheinlich auch befreiend, oder?
Es war schon befreiend, ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, wie man es mir halt beim Schreiben, dass ich eine neue Welt auftut. Das war das Gefühl, zum ersten Mal vielleicht in einer anderen Liga zu schreiben oder wie auch immer. Aber ich war halt völlig drinnen in dieser Geschichte, dann bin da völlig drin aufgegangen und habe das toll gefunden. Es war natürlich auch anstrengend, also anstrengend in vielerlei Art, weil ich
einerseits... Wie lange haben Sie an diesem Projekt gesessen?
Ja, 3 Jahre ziemlich ausschließlich, wobei ich in dieser Zeit natürlich auch Theateraufträge und so weiter abgesagt habe, weil ich irgendwie keine Ablenkung wollte. Und das bringt dann auch finanziell ein bisschen in die Bredouille, weil man einfach Gelder nicht bekommt, die man normalerweise bekommt. Familiär war es auch nicht ohne, weil meine Frau dann auch irgendwie gesagt hat, du bist die ganze Zeit auf diesem Floß, das ist irgendwie, das ist sehr nervenaufreibend. Und sie hat immer aufgeatmet, wenn ich einmal ein bisschen Pause gemacht habe, weil sie gesagt hat, ah, jetzt bist du irgendwie wieder ein anderer Mensch. Aber das, für mich war es trotzdem eine unglaublich großartige Erfahrung und ich habe das schon sehr geliebt, die Arbeit daran.
Wenn wir jetzt schon bei der Biografie-Recherche sind, vielleicht gehen wir noch einen weiteren Schritt zurück. Sie sind, das habe ich schon erwähnt, am Anfang 1967 im österreichischen Vöcklabruck geboren. In welches soziale Milieu sind Sie denn da hineingeboren worden? Was lachen Sie?
Naja, es ist ja schwierig, dieses soziale Milieu so zu fassen. Also ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, gelacht, weil ich meine Vorfahren ein bisschen auch gesehen habe. Also der Vater meines Großvaters war Bierausführer. Seine Frau, also die Mutter meines Großvaters, war Kellnerin. Mein Großvater hat Tapezierer gelernt, Tapezierer und Sattler, ist noch von Bauernhof zu Bauernhof gezogen, hat dann ein kleines Geschäft aufgemacht. Das existiert in Erbfolge nach wie vor. Tapezierer und Sattler und was ich, Stofffüllungen machendes Geschäft. Also der hat sich dann so ein bisschen zum Bürgertum hin entwickelt. Väterlicherseits war meine Familie, glaube ich, es waren so Kleinhäusler, würde man sagen. Wahrscheinlich, wenn man weiter zurückginge, wären es wahrscheinlich Knechte auf irgendwelchen Bauernhöfen gewesen. Soweit ich es dann weiß, waren das halt alles Arbeiter und die waren auch irgendwie mit dieser Haltung rot bis in die Wolle gefärbt, wie man sagt, haben auch an Arbeiteraufständen teilgenommen. Mein Vater hat in diesem Chemiewerk gelernt, war Arbeiter sein ganzes Leben. Mein Bruder arbeitet da, wobei es irgendwie auch eben diese Tradition des Arbeiters, Selbstbewusstseins, auch der Arbeiterbildungsvereine, Arbeiterbildungsreisen. Mein Vater hat sich immer sehr für Kunst interessiert, was irgendwie durch die Gewerkschaften auch gefördert worden ist. Also väterlicherseits wirklich rot, mütterlicherseits auch ein bisschen schwarz. Gibt es auch dann noch so einen bäuerlichen Hintergrund. Also manche Verwandte haben auch Sacheln, wie man sagt, also so kleine Bauerngehöfte nach wie vor. Also
und jetzt wäre natürlich die Frage, ohne jetzt in Küchenpsychologie zu verfallen, wirkt sich diese Kindheit und Jugend, die Sie jetzt gerade skizziert haben, auch auf Ihr Schreiben aus bis heute?
Natürlich wirkt sich das irgendwie aus. Also ich denke mal, ich habe gerade in meiner Jugend so eine, wie ich es halt nur aus dem Arbeitermilieu heraus kenne, wobei jetzt meine Eltern haben ein Haus gebaut, so ein typisches Einfamilienhaus, aber es gab da schon viele Sozialwohnungen. Ich hatte auch Kontakt zu, ich sage mal, Erich Mühsam hätte es Lumpenproletariat genannt. Also wir haben Slums mehr oder weniger dazu gesagt, Leuten, die jetzt sehr arm waren, die auf sehr engem Raum gelebt haben, mit sehr vielen Kindern, wo irgendwie die hygienischen Verhältnisse auch nicht so waren. Aber trotzdem war das so eine eigenartige Nestwärme, dass die Leute so eng beisammen waren, man irgendwie keine Distanz hatte. Aber gleichzeitig auch eine Offenheit. Also die Leute waren halt alle sehr arm und waren trotzdem sehr, sehr aufgeschlossen, haben irgendwie was hergegeben. Und ich glaube, diese Art von sozialem Milieu, in der ich nicht aufgewachsen bin, aber die ich in meiner Jugend immer wieder kennenlernen durfte, weil halt Freunde aus diesen Milieus kamen, aus diesen wirklich untersten Milieus. Diese Erfahrung, glaube ich, habe ich teilweise dann schon auch am Zustand des Schiffes während der Schiffsreise hat mir das genützt, weil ich das irgendwie ähnlich gesehen habe, dass die Menschen so eng gepfercht, sich vorstellen, 300 Leute schlafen in einem Zwischendeck, alle in Hängematten und man macht diese ganzen hygienischen Verrichtungen auch alle gemeinsam. Um mir das vorzustellen, glaube ich, war das nicht schlecht.
Mhm. Nach der Schule wollten Sie sich vor allem, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit bildender Kunst beschäftigen. Wie sind Sie dann zur Literatur gekommen?
Ja, vor allem deswegen, weil mich die Akademie der Bildenden Künste nicht aufgenommen hat.
Das ach, war so einer auch.
Auch ein Oberösterreicher, ja. Das war so der erste Grund. Aber ich habe ja dann nicht aufgegeben, sondern habe irgendwie viele Leute kennengelernt, die aufgenommen worden sind. Und
nein, Sie sind ja immerhin nicht in die Politik gegangen, sondern Sie haben gesagt, Sie schreiben. Das ist doch schon mal angenehm.
Na, ich habe mich sehr lange irgendwie für Bildende Kunst interessiert und hatte dann ein Atelier, habe irgendwie gemalt. Und es war dann einfach so die Zeit, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, da waren Bilder nicht mehr gefragt. Kein Galerist wollte Bilder. Das ist alles irgendwie in Environment gegangen und Installation. Und für mich, ich habe die Kategorien verloren. Ich konnte nicht mehr sagen, das ist jetzt gut und das ist schlecht. Also ich konnte theoretisch alles hinstellen und sagen, ja gut, wenn ich das signiere, ist das Kunst. Wenn ich den Feuerlöscher, der sowieso an der Wand hängt, wenn ich den signiere, dann ist er Kunst.
Beuys,
genau. Hm. Und deswegen wusste ich nicht mehr, was ich da machen soll, weil die Bilder wollte keiner und alles andere war mir zu verschwommen. Ich habe dann irgendwann einmal begonnen, meine ausgedachten Arbeiten nur mehr aufzuschreiben und habe das dann auch kleine Ausstellung genannt. Das war so ein kleines Heftchen. Parallel dazu hat diese Wohngemeinschaft, in der ich damals gewohnt habe, einen Computer bekommen und plötzlich war es möglich, Texte zu schreiben, Texte zu fabrizieren, die auch zu bearbeiten. Also ich habe davor auch schon ein bisschen geschrieben, aber mit Schreibmaschine. Ich bin eigentlich, obwohl ich eine lange Veröffentlichungsliste habe, doch eher faul. Mich hat es nie gefreut, dass ich einen Text noch einmal schreibe, damit ich jetzt wieder abtippe. Und das hat mir total widerstrebt. Und durch den Computer ist es gegangen, dass man einfach Texte bearbeitet und noch einmal bearbeitet. Man muss ja nicht alles noch einmal abtippen. Und das habe ich dann verschickt und dann ist eigentlich sehr schnell. Ich habe meine ersten Texte, glaube ich, 92 verschickt, habe dann sofort Veröffentlichungen gehabt in Zeitschriften, kleineren Verlagen und 3 Jahre später den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Also das ist wirklich sehr rasant gegangen und seitdem schreibe ich immer noch und ich habe immer noch so das Gefühl, ich befinde mich in einem Schloss und es tun sich ständig irgendwelche Türen auf, die wahnsinnig spannend sind, hineinzugehen.
Wenn Sie sagen, Sie seien faul, wie erklären Sie sich dann Ihre Werkflut?
Also faule Menschen sind sehr pragmatisch, weil sie sich irgendwie immer etwas überlegen, wie sie sehr schnell zu einem Ergebnis kommen. Und verglichen mit einem Dostojewski, verglichen mit einem Stephen King, schreibe ich ja sehr wenig.
Na, Stephen King ist aber auch wirklich ein rasantes Beispiel, weil bei dem weiß man ja wirklich nicht, ob der nicht 30 Angestellte hat. Also das ist eigentlich unvorstellbar, wie viel der produziert hat.
Ja, ich verstehe es nicht, wie man das macht, ehrlich gesagt. Und er ist ja stilistisch nicht so schlecht, also das muss man ja auch sagen.
Er versteht sein Handwerk.
Ja, absolut, ja. Aber vielleicht auch Dostojewski natürlich hat den Idioten, glaube ich, in einem Sommer geschrieben, nicht? wenn man sich nicht ablenkt, wenn man jetzt seine Zeit nicht mit Fernsehen verbringt, wenn man einfach schreibt, wie ein Eichhörnchen, sage ich immer so, jeden Tag ein, zwei Seiten, dann hat man nach einem Jahr 600 Seiten geschrieben. Oder wenn man nur eine Seite schreibt am Tag, hat man 350 Seiten. Also das ist...
Also ein Roman pro Jahr müsste eigentlich schon drin sein.
Müsste theoretisch drin sein, aber man braucht natürlich auch... Also ich brauche dann schon Erholung. Ich muss mich auch von den Figuren wieder distanzieren können. Also die Figuren arbeiten ja nach. Man lebt ja mit diesen Figuren und man muss die auch wieder irgendwie verlieren können. Man muss da wieder frei werden, um dann wieder Platz zu haben für neue Figuren.
Ein paar Schriftstellernamen sind schon aufgetaucht. An welchen literarischen Vorbildern haben Sie sich denn anfangs orientiert, wenn man das so sagen kann?
Da ich von der bildenden Kunst komme, waren für mich die Dadaisten sehr wichtig. Also Hans Arp zum Beispiel, Raoul Hausmann. Herbert Achternbusch auch hat für mich eine große Rolle gespielt. Parallel dazu habe ich aber, ich spreche von meiner Zeit, wo ich 16, 17 war, auch Charles Bukowski habe ich irgendwie entdeckt. Das hat mich damit auch fasziniert.
Das Derbe.
Ja, das Surreal-Derbe, genau, das Heftige. Und etwas später dann Doderer, Canetti, die Blendung, war für mich ein sehr wichtiges Buch. Bulgakov, Der Meister und Margarita würde ich auch dazu zählen. Und jetzt ist es halt so, dass man manchmal Autoren entdeckt und liest. Stephen King zum Beispiel bin ich durchaus ein bisschen reingekippt vor ein paar Jahren. Das fand ich schon auch bereichernd. Oder Simenon, wo man einfach eine neue Perspektive hat, wo einem irgendetwas gefällt an dem Autor, das man dann auch jetzt nicht imitiert, aber halt irgendwie versucht, in das eigene Dasein zu integrieren. Und da tun sich immer wieder Welten auf. Man entdeckt immer wieder neue Autoren. Das ist schon faszinierend.
Vielleicht klären wir das auch nochmal kurz. Wie ist der Künstlername Franz Hobel überhaupt entstanden?
Ja, es gibt die schöne Geschichte, dass es von einem Fußballspiel sich ableitet. Frankreich 2-0, also Franzo gegen Belgien. Frankreich 2-0 gegen Belgien, Franz Hobel.
Das ist eine schöne Geschichte, aber es ist auch die wahre.
Nein, es ist nicht die wahre Geschichte. Es ist deswegen entstanden, weil ich so häufig gefragt worden bin, wie kommt Franz Hobel zustande? Von dem jetzt auch nicht genau weiß, wie man das eigentlich ausspricht. Sagt man Franz Hobel oder Franz Hobel oder wie auch immer. Und die Wahrheit ist die, dass wir eine Art Performance gemacht haben, eine Studentengruppe 1991 und ein Freund von mir damals. Und mein Name als Maler war Franz Zobel und der hat einfach den Namen hergenommen und hat irgendwie zu mir gesagt, er hat sich vertippt, aber er hat alle Namen ein bisschen bearbeitet und da ist dieses Franz Hobel rausgekommen und ich war gerade dabei, dass ich mich als Schriftsteller selbst erfinde, dass ich mich quasi löse von der Malerei und jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich einen neuen Namen für den Schriftsteller, der nicht mehr Franz Zobel heißt, sondern Franz Hobel und das fand ich dann ganz schön und stieß natürlich anfangs schon auf Widerstand, also bin dann relativ schnell Linzer Stadtschreiber geworden und die haben mich gefragt, sind Sie verrückt, wollen Sie das wirklich dann in der Urkunde drinstehen haben oder man bekam da auch eine Wohnung am Türschild, das wir da extra gravieren lassen und gab dann auch bei der Bank Probleme, weil die natürlich nicht dieses Stipendiumsgeld gar nicht in Empfang nehmen konnten, weil es irgendwie kein richtiger Name war, ich musste das im Pass eingetragen haben, aber irgendwann hat sich das durchgesetzt und mittlerweile ist es halt eine Trademark.
Ja, es ist eine Marke geworden, dieser Name. Werden Sie auch genauso auf der Straße angesprochen?
Ja, eigentlich schon. Es ist auch so, mein 6-jähriger Sohn sagt auch manchmal Franz Hobel zu mir. Also der hat das irgendwie auch schon mitbekommen. Und die Leute auf der Straße sagen eigentlich nur Franz Hobel. Also mit meinem bürgerlichen Namen, wenn jetzt jemand anruft, sprechen mich nur Leute von der Steuer an.
Sie schreiben auch fürs Theater. Welche literarischen Chancen oder auch Grenzen bietet denn die Bühne für einen Schriftsteller, der sich jetzt wie Sie sowieso nicht mit Vorgaben und Grenzen aufhält?
Also Theater hat einfach für den Schreibprozess etwas sehr Befreiendes, wenn man sehr schnell mit Menschen zu tun hat. Wenn man einen Roman schreibt, dann ist man eigentlich alleine mit sich und dem Text und dem Stoff und man hat da irgendwie überhaupt keine Rückmeldung oder sehr spät Rückmeldung. Also bei dem Roman habe ich sehr früh begonnen, irgendwie davon zu erzählen und habe dann auch ein bisschen was zurückbekommen. Den fertigen Text habe ich eigentlich erst hergezeigt, wie er fertig war. Beim Theater ist es so, dass die Theater halt sehr schnell eine Besetzung brauchen. Sie müssen sehr schnell dem Bühnenbildner irgendetwas sagen, dem Kostümbildner und brauchen deswegen sehr früh Texte. Das heißt, man muss denen Textstadien geben, die noch ganz, ganz weit von einer Fertigstellung entfernt sind und deswegen auch viel kruder sind und fehlt noch wahnsinnig viel. Und man hat dann sehr schnell einen Dialog mit dem Theater und irgendwie, das ist irgendwie schon sehr befreiend auch. Es spricht dann natürlich auch jeder mit, jeder hat seine eigene Meinung. Das kann manchmal auch ein bisschen nervig sein, aber das Theater umarmt einen immer so, gibt einem immer das Gefühl, man ist der wichtigste Autor überhaupt. Das Projekt ist jetzt das Allerwichtigste, wir verändern die Welt mit diesem Theaterstück. Lässt einen dann aber auch sehr schnell wieder fallen. Also ich habe.
Das ist anders in der literarischen Welt, oder?
Die literarische Welt ist ein bisschen langsamer, die ist da ein bisschen ehrlicher auch, glaube ich. Die ist auch verlogen genug, aber die Theaterwelt ist, glaube ich, noch emotionaler.
Euphorisch.
Höchst euphorisch und es führt aber dann auch dazu, dass man halt, wenn der nächste Autor dann da ist, dann ist man halt zudem euphorisch und die Autoren davor, die kennt man dann auch gar nicht mehr. Also das ist dann schon menschlich oft eine Enttäuschung, aber. Es ist spannend, Theater ist jetzt sehr unmittelbar, aber natürlich ist die reine Form des Textes ist für mich schon der Roman, das muss ich schon sagen. In Österreich hat Theater immer noch viel Aufmerksamkeit, man kann mit Theater irgendwie gesellschaftspolitisch wahrscheinlich rascher agieren und hat einen unmittelbaren Kontakt zum Publikum wie mit einem Buch, aber es hat beides für und wider.
Also kommen wir nochmal zurück zur Literatur. Ich finde, es macht großen Spaß, die Rezensionen zu Ihren Büchern zu lesen.
Ja, Ihnen.
Was natürlich nicht zuletzt an der Empörung Ihrer Kritiker liegt. Sie kennen das natürlich alles, aber ich möchte das jetzt trotzdem mal zitieren. Zum Beispiel schrieb die Neue Zürcher Zeitung über Ihren Roman Liebesgeschichte, der 2007 erschien, Zitat: Es sind nicht die Provokationen durch eine berechnete und schon zu gut bekannte Mischung von Pornografie und Blasphemie am Rande der Geschmacklosigkeit, die einen über diesen Roman konsterniert den Kopf schütteln lassen. Es ist der Lärm, den der Schwank produziert. Verstehen Sie sich als Provokateur?
Nein, eigentlich nicht. Also man überlegt als junger Künstler, glaube ich, das machen wahrscheinlich viele, welche Art von Provokation man setzen kann, dass man, damit man irgendwie Aufmerksamkeit generiert. Man kommt aber dann sehr schnell drauf, dass diese Provokation sofort wieder verpufft, dass eigentlich eine Provokation der Provokation willen völlig uninteressant ist, dass die Leute oder die Gesellschaft das auch mitbekommen. Ich hatte einen großen Skandal, einen Theaterskandal über das Leben Hans Mosers, habe ich ein Stück geschrieben. Diese nuschelnde österreichische Schauspielerlegende, ein kleiner Mann, großartiger Schauspieler, irgendwie sehr herzlich, der das Publikum schon einnimmt. Die Österreicher lieben ihn und identifizieren sich auch, wie ich dann gemerkt habe, mit ihm mehr, als ich gedacht habe. Und dass ich irgendwie seine Geschichte erzähle, wie er sich halt so durch das NS-System durchwurstelt, wahrscheinlich 95% oder 98% aller Menschen gemacht haben, weil er halt irgendwie überleben wollte und er hat seinen Job gemacht nebenbei, er hat eine jüdische Frau gehabt, die wollte versorgt wissen. Und hat sich halt irgendwie ein bisschen auch verkauft, war kein Schwein in keinster Art und Weise, hat sich aber auch nicht beim Widerstand betätigt. Und das hat die Österreicher furchtbar aufgeregt.
Warum?
Ich glaube, weil sie sich selbst erkannt haben, in irgendeiner Art und Weise.
Lassen Sie uns über Österreich reden. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Österreich beschreiben?
Naja, ich bin in Österreich aufgewachsen. Ich liebe die österreichische Küche, ich liebe die österreichische Sprache. Mir gefällt auch sehr gut dieses typisch österreichische, man nimmt nicht alles ganz ernst. Man hat so eine leichte ironische Distanz zu sehr vielen. Das mag ich sehr in Österreich. Es gibt in Österreich aber auch, gerade in Wien, gibt es auch eine Grantigkeit, eine Kleinkariertheit, einen Neid auch, der irgendwie keinem etwas gönnt oder man ist irgendwie, keiner, der von uns ist, darf etwas werden. Also so eine aus dem Katholischen herauskommende Duxmäuserigkeit. Ja, das ist so mein gespaltenes Verhältnis zu Österreich.
Apropos Neid, Sie haben mal gesagt, in Österreich ist man entweder neidisch oder man nimmt den Erfolg nicht ernst. Nennen Sie uns doch mal ein paar Beispiele für dieses kollektive Psychogramm.
Ich kann es jetzt nur an Schriftstellerkollegen irgendwie festmachen. Die hört immer, wenn irgendwie einer größer wird oder viel Erfolg hat, dann ist die Community, sagt man da, die Literaturgemeinde immer sehr glücklich, wenn sie auf den dann auch wieder hindreschen kann. Und das,
so oder, wie bei Ihnen?
So wie bei mir zum Beispiel, ja. Oder auch Falco. Ich meine, Falco zu Lebzeiten war überhaupt nicht so beliebt. Den haben sehr viele Leute auch gehasst, aus allen möglichen Gründen. Kaum war er natürlich tot. Also im Tod wird man in Österreich sofort geliebt. Da schlägt dann etwas um.
Das heißt, sie müssen erst sterben und dann werden auch all die Bücher, die verrissen worden sind in Österreich, nochmal auf ein Podest gehoben. Meinen Sie das wirklich?
Das weiß ich nicht, aber natürlich gilt, der Tote ist nicht mehr gefährlich. Mhm. Also der Lebende, das ist aber wahrscheinlich auf der ganzen Welt so, der ist natürlich unberechenbar, denn man versucht ihn irgendwie zu vereinnahmen, aber Es gibt ja so Künstler, so verschlagene Hunde, die sich dem immer wehren, die das dem immer wieder entziehen, die immer wieder was anderes machen als das, was man irgendwie erwartet. Und ich finde ja das interessant als Künstler, dass man irgendwie nicht so schubladisierbar ist. Also ich habe ja auch Aktionen gemacht, dass ich irgendwie einem konservativen Politiker meine Wahlunterstützung gegeben habe. Gar nicht so sehr, weil ich den so sympathisch gefunden habe, sondern einfach ein bisschen zu schauen, wie sehr das dann auch die Fangemeinde irritiert. Man muss sich auch selbst irgendwie herausfordern und ein bisschen provozieren. Und
also Sie sind also doch ein Provokateur. Sie haben ja vorhin gesagt, das wollen Sie nicht so sein. Aber fassen wir es mal ernst, weil dahinter steckt ja die Frage, welche Rolle kommt einem Schriftsteller, gerade jetzt auch in Zeiten solcher Umbruchssituationen, in Zeiten, in denen rechtspopulistische Parteien immer stärker werden, welche Rolle kommt dem Schriftsteller im öffentlichen Diskurs zu?
Naja, ich glaube schon, dass der Schriftsteller der ist, der einerseits den Raum bekommt, also in Österreich ist es so, in Deutschland wahrscheinlich auch, seine Meinung kundzutun. Und der Schriftsteller im Allgemeinen in einer Position ist, in der er sich das auch leisten kann. Also alle anderen Leute, die in öffentlichen Medien beschäftigt sind oder die einen Beruf haben, die einen Chef haben, dürfen ja ihre Meinung nicht kundtun, weil das sofort das abfärbt auf das Image der ganzen Firma. Und deswegen sind Schriftsteller oder andere Künstler halt in der Lage dazu, oppositionelle Meinung kundzutun, auszuüben. Und deswegen halte ich das schon für sehr wichtig, dass das manchmal getan wird, dass das auch ausgenutzt wird, dieses Recht, diese Freiheit, die wir da haben, weil ich kenne natürlich sehr viele Menschen und viele sagen, sie denken das zwar, aber sie dürfen das nicht sagen, weil dann sofort der Chef kommt und sagt, ja spinnst denn du, das färbt ja auf unsere, was weiß ich, Autofirma ab oder wie auch immer. Wir haben ja diesen Partner, wir haben ja diesen Sponsor, wir haben ja, das können wir uns nicht leisten, dass der uns dann vielleicht schief anschaut, weil der könnte uns ja dann Geld entziehen. Und bei Zeitungsredakteuren ist es ja nicht viel anders. Also das wird ja, diese Meinung wird ja immer, also die tolerierte Meinung wird ja immer enger und Schriftsteller dürfen da manchmal ausbrechen und das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Also die Freiheit ist entscheidend, aber auch die Möglichkeit zu polarisieren. Und wenn wir über Themen und Thesen sprechen, die polarisieren, dann geht es oft, so könnte man sagen, um Rauschzustände. Sie haben mal bemerkt, dass uns Westeuropäern die Fähigkeit zur Orgie abhanden gekommen sei. Der Rausch hat, glaube ich, zwei Seiten. Ne? Es gibt diese befreiende Seite und dann gibt es aber auch die selbstzerstörerische oder die zerstörerische Seite. Das kann man in Kriegen sehen, möglicherweise an der Gewinnsucht, an Börsen oder eben auch in Ihrem Buch Das Floß der Medusa. Das sind ja auch Orgien der Grausamkeit, die wir da lesen. Und insofern fragt man sich natürlich tatsächlich, warum brauchen wir Rauschzustände und welche brauchen wir?
Es ist interessant zu wissen, dass es die Möglichkeit solcher Rauschzustände gibt. Das ist eine Grenze jenseits der Zivilisation oder jenseits der moralischen Grenzen gibt, die wir gesteckt haben. Und ich gehe schon davon aus, dass es ein Tier im Menschen gibt. Und wenn wir diese Moral beiseite räumen, dann kommt etwas sehr Archaisches heraus. Und nur so kann ich mir diese ganzen Katastrophen der Menschheitsgeschichte, diese Konzentrationslager und das, was in Ruanda stattgefunden hat oder auch in Syrien momentan vielleicht stattfindet, nur so kann ich mir das erklären. Und ich denke, dass man sich das immer wieder bewusst machen muss, dass der Mensch nicht nur der gesittete, schön angezogene, sich gut benehmende, werbekompatible Mensch ist, sondern dass es da auch noch ganz etwas anderes gibt, mit dem unser Geist vielleicht noch gar nicht Schritt halten kann.
Und um die Möglichkeit zu eröffnen, diese Kraft, diese Chance zum Dionysischen vielleicht kreativ zu nutzen. Wie erleben Sie denn Ihre schriftstellerischen Arbeitsräusche?
Ja, ich würde es vielleicht vergleichen mit einem Surfer. Also Surfer liegen sehr lange im Wasser, also nicht Windsurfer, sondern so richtige Surfer und warten auf die Welle. Man liegt da wie ein Krokodil und wartet nicht auf die Beute, sondern auf die Welle. Und wenn sie kommt, dann muss man sehr schnell auf die Welle raufspringen, darf sich nicht zu sehr verkrampfen und muss versuchen, diese Welle auszunützen. Und als Schriftsteller ist es vielleicht ähnlich. Man wartet auf die Welle. Wenn die Welle da ist, also das Floß der Medusa war für mich eine Welle, auf die bin ich raufgehüpft und habe dann versucht, diese Welle abzureiten und habe sehr genossen. Man darf da auch nicht zu viel denken, man darf auch nicht zu viel herzeigen wollen, sondern man muss diesen Moment, das ist also irgendwie ein sehr poetischer Moment, das muss man irgendwie genießen. Man muss dieses Vertrauen an das Schicksal haben, dass man so etwas geschenkt bekommt, so eine Welle. So erlebe ich das eigentlich. Und es ist völlig nichtig, weil man fällt am Ende ja trotzdem wieder ins Wasser, aber trotzdem ist es ein schöner Moment, den man genießen kann.
Also Franz Hobel müssen wir uns als glücklichen Surfer vorstellen. Das war der Schriftsteller Franz Hobel, dessen neuer Roman Das Floß der Meduse im Schollnein Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich.